Liebe Leute, eigentlich soll es ja heute um Versöhnung geben, aber nach dem Spiel gestern müssen wir über zwei Tore halten, die so deutlich drin waren und dann einfach nicht gegeben werden. Das gibt's nicht. Also, nein, also man muss schon Prioritäten richtig setzen, aber das zeigt mal wieder, Menschen werden immer wieder aneinander schuldig. Es gibt immer wieder Streit und Uneinigkeit, Differenzen, die man auf die eine oder andere Art klären kann. Und das ist der erste Punkt. Dein lebenslanger Rucksack. Es scheint fast ein Naturgesetz zu sein, dass Menschen aneinander schuldig werden. Das geht zurück bis fast an den Beginn der Menschheitsgeschichte. Kain und Abel. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Das eine, ich ziehe mich zurück. Manche sagen, ich spiele den Beleidigten, beleidigte Leberwurst. Aber wenn man das neutral und ehrlich nimmt, dann bin ich einfach verletzt. Und dann ziehe ich mich zurück, wie eine Schnecke, der man aufs Haus klopft und warte, dass der andere kommt und sagt, boah, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, verzeihst du mir? Und dann kann ich wieder aus meinem Haus rauskriechen und dann ist wieder gut. Und ich sag mal, das ist eigentlich der Idealfall. Aber ganz ehrlich, wenn du schaust auf die Konflikte, die du im Leben hattest, wie oft passiert das wirklich? Dass jemand oder du selber auf den Konfliktpartner zugehst und sagt, pass auf, ich habe mich im Ton vergriffen, ich lag da völlig falsch, tut mir leid, sind wir wieder gut. Selten, oder? Ganz selten. Und deswegen, die zweite Reaktion ist noch heftiger, aber auch nicht so unüblich. Das ist nämlich die Angst vor Schmerz, vor Verletzung, vor der Konfrontation. Ich merke, mir ist Unrecht geschehen, aber ich traue mich auch nicht, das anzusprechen. Das macht man ja nicht. Muss doch der andere selber merken, dass er da, wie er mich behandelt hat. Und dann breche ich die Beziehung mehr oder weniger ab. Entweder ganz offen, ich meide denjenigen oder ich lasse ihn sogar spüren. Hey, du bist mir egal, ich warte drauf. Ja? Oder im schlimmsten Fall, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, unter den Teppich kehren, aber das ist auch keine saubere Lösung. Das Problem dabei ist, die anderen leben ja weiter. Und ganz oft kommt es vor, dass die anderen oder ich selber überhaupt nicht merke, dass ich jemand an den Kahn gefahren bin, dass ich jemand Unrecht getan habe, dass ich jemand verletzt habe. Merke ich manchmal gar nicht. Oder ich sage mir, ja, komm, der soll sich nicht so anstellen. Der hat ja schließlich Unrecht. Meistens leben die anderen mehr oder weniger glücklich weiter. Und ich schleppe dann dieses Gefühl von Schuld, und zwar, wenn ich verletzt wurde, nicht meine Schuld, sondern die Schuld der anderen, schleppe ich mit mir rum. Da gibt's eine schöne Anschauung. Elias und Felix, vielleicht könnt ihr mal kurz nach vorne kommen. Wenn ich jemand die Schuld nachtrage, dann bin ich nachtragend. Und weil die Schuld so schwer darzustellen ist, darf der Elias jetzt mal vorne weglaufen und Felix, die Schuld ist jetzt mal ein Stuhl. Du darfst jetzt dem Elias mal einen Stuhl nachtragen. Elias, lauf mal durch den Raum und Felix, trag ihm mal die Schuld, den Stuhl nach. Dankeschön. Sehr gut. Du darfst den Stuhl wieder hinstellen, die Schuld abgeben, ganz plakativ. Und jetzt mal ehrlich, wem von beiden ist es jetzt besser gegangen? Hat es dich gestört, dass der dir einen Stuhl nachträgt? Nö. Und wie war das für dich? Ja, aber du bist nicht so freigelaufen, wie du sonst laufen würdest, oder? Also, vielen Dank. Vielen Dank für dieses anschauliche Beispiel. Und ich hoffe, das ist dir jetzt klar geworden. Wenn ich anderen Schuld nachtrage, dann trage ich. Das stört den anderen vielleicht gar nicht. Und weil das ja erfahrungsgemäß immer wieder vorkommt, wird der Rucksack auf meinem Rücken immer schwerer. Weil nicht nur ich wäre immer fast täglich an anderen Menschen schuldig, sondern an mir ja auch. Sind ja die anderen auch keine Engel. Aber wenn ich nachtragend bin, dann wird mein Rucksack immer größer und schwerer und ich schlepp das mit. Das ist die Konsequenz. Und das weiß auch Gott. Er kennt ja seine Menschen und er... Kannst du mal bitte weitermachen? Die nächste Folie? Dankeschön. Halt, eine zurück. Ja. Gott kennt seine Menschen und wie gesagt, das war von Anfang an so. Und er hat gesagt, die Menschen, die laden sich ihre Rucksäcke größer. Wir werden ja auch schuldig gegen Gott und schleppen das mit rum. Und deswegen hat er eine Möglichkeit sich ausgedacht. Gott ist ja kreativ, wie wir mit dieser Schuld umgehen. Zugegeben, uns scheint das ein bisschen fremd. Und ich bin auch froh, dass wir das in dieser Form 1:1 heute nicht mehr machen müssen. Gott hat den großen Versöhnungstag, Yom Kippur, eingeführt. Und an dem Tag wurde ein Widder ausgewählt. Und Gott hat ganz genau beschrieben, wie Aaron sich selber und das Opfer, den Opferplatz und das Tier reinigen soll. Und dann hat man die Hände auf den Kopf von dem Tier gelegt und symbolisch die ganze Schuld drauf übertragen. Das heißt, jeder hat die Sachen, die ihm eingefallen sind, wo er schuldig geworden ist oder wo andere an ihm schuldig geworden sind, ausgesprochen und auf dieses Tier gelegt. Schuld bleibt haften, aber durch diesen symbolischen Akt hat man die übertragen. Und man hat dann nicht die schuldigen Menschen in die Wüste gejagt, sondern symbolisch dieses Tier. Man hat ihm die Schuld aufgeladen und die Schuld aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, dorthin, wo die Schuld keinen Schaden mehr anrichten kann, ins unbewohnte Gebiet, in die Wüste. Das ist ein Ritual mit großer Symbolkraft. Natürlich kann man sagen, der arme Bock in der Wüste, was hat der denn getan? Gut, heute sagt man in der Übersetzung, das muss jetzt keine Sandwüste wie die Sahara gewesen sein, wo der Tod vorprogrammiert ist, sondern es kann einfach auch ein ödes Land sein, wo halt keiner wohnt, aber wo es für den armen Bock schon noch ein bisschen was zu fressen gibt. Das ist die humanere Auslegung, der ich mich gerne anschließe. Die Schuld, und das ist jetzt der Clou dabei, die Schuld wird sichtbar gemacht, die wird ausgesprochen und die wird übertragen und aus der Gemeinschaft verbannt, sodass sie da keinen Schaden mehr anrichten kann. Ich finde es genial, wie kreativ Gott ist und wie er immer wieder Wege findet, mit Problemen umzugehen. Kleiner Spoiler, Gott möchte nicht nur, dass die Schuld nicht mehr zwischen ihm und uns steht, sondern auch, dass die Schuld nicht mehr zwischen uns Menschen steht. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Matthäus 6, Vers 12. Das ist der Predigttext für heute. Und Gott bleibt weiter dran, weil er merkt, dass dieses Ritual zwar gut ist, aber letztendlich nicht ausreicht. Und dann schickt er Jesus. Und wenn man so will, ist Jesus der neue Sündenbock. Als Johannes, der Täufer, Jesus das erste Mal sieht, sagt er allen, die da rum sind, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Der erkennt das gleich. Das ist das, was Jesus getan hat. Statt die Gottlosen und die Schuldigen in der Welt ihrem Schicksal zu überlassen, greift Gott ein. Statt sie in den sicheren Tod rennen zu lassen, schickt er seinen eigenen Sohn in den Tod. Er, Jesus, hat unsere Schuld auf sich genommen. Wenn man so will, ist die Schuld der Welt auf ihn übertragen worden, wie das Aaron damals bei dem Sündenbock gemacht hat. Deswegen feiern wir heute auch Yom Kippur nicht. Was ein Stückchen weit schade ist, weil es ist trotzdem ein guter Brauch, ein sehr heilsamer Ritus. Aber Jesus hat das ein für alle Mal für uns getan. Ich bin froh, dass wir die Opfer nicht mehr wiederholen müssen. Weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist, ist eigentlich für uns jeden Tag Yom Kippur, weil wir jeden Tag das wieder feiern dürfen, diese Vergebung und die Versöhnung. Im Abendmahl machen wir das ganz praktisch, aber geistlich gesehen ist das jeden Tag. Wir können jederzeit in allen unseren Beziehungen Yom Kippur feiern, den großen Versöhnungstag, die Schuld auf Jesus geben. Das Interessante ist, in dem kurzen Vers, den wir alle aus dem Vaterunser kennen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Da steckt im Griechischen das Wort aphie mit drin. Und das heißt wegschicken, loslassen. Und das Interessante ist, da klingelt gleich der Ritus vom Sündenbock. Loslassen und wegschicken. Gott schickt unsere Schuld weg. Er vergibt sie uns. Er hält nicht daran fest. Er lädt sie Jesus auf und der nimmt sie mit in den Tod. Jesus ist also der ewige Sündenbock für uns. Die Grundlage, dass wir vergeben können, das ist der zweite Teil, liegt, dass uns zuerst vergeben worden ist. Wir können nicht vergeben, wenn wir selber mit Gott nicht im Reinen sind, wenn wir selber unsere Schuld mit rumschleppen. Gott ist daran interessiert, dass die Beziehungen stimmen. Gott ist ein Beziehungswesen. Er möchte, dass die Beziehung zu ihm wieder stimmt, dass da keine Schuld dazwischen ist, aber er möchte auch, dass die Schuld zwischen uns Menschen nicht trennt. Leben in der Vergebung bedeutet daher nicht nur, dass ich meine eigene Schuld auf Jesus lege, sondern echte Freiheit und Vergebung kann nur dort wachsen, wo wir nicht mehr an Schuld festhalten, der Schuld auch von anderen. Dabei wird die Schuld eben nicht unter den Teppich gekehrt. Ich habe gemerkt, das ist eine sehr beliebte Methode. Ganz viele Leute schaffen es nicht, das Ideal zu sagen, hey, tut mir leid, ich habe mich geirrt, ich bin schuldig an dir geworden, vergib mir. Oder auch, was noch schwerer ist, du pass mal auf, du hast mich gestern echt verletzt oder das, was du sagst, sehe ich überhaupt nicht so. Wie kannst du sowas denken? Finde ich komisch. Lass uns mal drüber reden. Sondern meistens wird es um den 7 Friedenswillen unter den Teppich gekehrt. Es ist da, aber man sieht es erstmal nicht. Man redet drüber. Wir sind doch alle anständig, wir wollen doch Frieden halten. Aber wenn man die Probleme unter den Teppich kehrt, dann bleibt da kein Frieden. Dann bildet sich da nämlich ein Huppel und irgendwann stolpert man drüber. Also dieses Vergeben, weil Jesus vergibt, heißt nicht unter den Teppich kehren. Und es gibt noch einen anderen Vers. Epheser 4, Vers 22, da ist es diese Vergebung eingebunden, nicht nur als persönliches Gebet, sondern auch als Lebensordnung für die ganze Gemeinde. Da heißt, seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben habt, was ihr ihm angetan habt. Und das Spannende ist, im Deutschen steht da wieder vergeben, im Griechischen steht da aber wieder ein ganz anderes Wort, charizomai. Und das wiederum heißt schenken, begnadigen. Und das finde ich interessant. Bei dem aphiemi, da ist das Wegschicken, das Loslassen im Vordergrund, während bei charizomai, das heißt auch vergeben, aber da lasse ich mir die Vergebung schenken. Und das finde ich ganz, ganz interessant zum Nachdenken. Vergebung ist ein Geschenk. Gottes vergebendes Handeln an uns ist ein Geschenk. Ich habe Gnade nicht verdient. Das zeichnet Gnade ja gerade aus, dass ich sie nicht verdient habe. Ich habe es nicht verdient, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich habe es nicht verdient, dass Gott mich liebt. weil ich so ein toller Mensch bin. Das ist reine Gnade. Das ist ein Geschenk. Und Vergebung ist auch ein Geschenk. Einmal, wenn ich einen Fehler gemacht habe und jemand vergibt mir und trägt mir den Fehler nicht nach. Aber wir haben das vorhin auch an dem Beispiel mit dem Stuhl gesehen. Es ist auch für mich ein Geschenk, wenn ich die Schuld, die andere an mir schuldig geworden sind, wenn ich die ablegen darf. Wenn ich den Stuhl wieder hinstellen kann an den Platz, wo er gehört und dann frei weiterlaufen darf. Der Platz, wo Schuld hingehört, ist das Kreuz von Jesus. Es gibt keine Versöhnung ohne Vergebung. Natürlich ist es leider auch eine Wahrheit, dass nicht jede Vergebung zur Versöhnung führt. Es kann verschiedene Gründe haben, weil der andere vielleicht nicht mehr lebt, vielleicht weil der andere einfach davon nichts wissen will, nicht drüber redet oder seine Schuld nicht einsieht. Und trotzdem, und das ist der Punkt, kann diese Vergebung für mich dann befreiend sein, für mich ein Geschenk sein. Wenn ich die Schuld von anderen, auch von anderen, an das Kreuz bringe und dann frei weiterlebe. Wir leeren unseren Rucksack. Du musst den nicht die ganze Zeit mit rumschleppen. Gerade vielleicht auch, wenn der andere seine Schuld überhaupt nicht einsieht, kein Interesse hat, sich zu entschuldigen. Auch dann darf ich ihm vergeben. Aber das geht nur mit Gottes Hilfe. Das übersteigt unser menschliches Können. Freiheit. Das ist das Ziel. Also heute mag die Fernbedienung überhaupt nicht. Da ist es. Versöhnung macht frei. Vergeben macht frei. Einmal die Beziehung, die wird wieder frei. Das kann man sich wie eine Blutbahn vorstellen, dann zirkuliert es wieder. Aber es macht auch mich frei, wenn ich anderen vergebe, weil ich meine und deren Schuld nicht mehr mit rumschleppen muss. Und da kann man eine schöne Übung dazu machen. Atmen. Wenn ich ausatme, dann lasse ich die verbrauchte, die schlechte Luft aus mir raus. Und ich schaffe Platz für neue Luft, wo Sauerstoff drin ist, neue Luft, die mir gut tut. Und das kann man vergleichen mit Vergeben. Ich kann, wie beim Ausatmen, die Schuld anderer loslassen. Ich kann den Zorn abgeben. Ich kann mir Verletzungen heilen lassen bei Gott. Gott in die Verantwortung nehmen. Und dann kann ich wieder einatmen. Mir ist vergeben. Ich kann das Gute, das Wohltuende, die Vergebung, die Heilung einatmen und daraus wieder neue Kraft schöpfen. Und vielleicht denkst du dran, wenn andere dich verletzt haben und sich nicht entschuldigen wollen oder wenn du mit Schuld kämpfst, einfach dieses bewusst ausatmen. Mir ist vergeben und einatmen, ich will vergeben. Das gehört beides zusammen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Amen. Wir singen jetzt das Lied